Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, guten Morgen ist ein bisschen spät. Ja.
Also das habe selbst ich sogar gemerkt, dass wir nicht der Morgenstunde unterwegs sind. Wir gehen stramm auf den Nachmittagstee zu.
Oh, Nachmittagstee, okay.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen auf Tee umgestiegen. Ich muss ein...
Okay, Tee geht doch immer.
Tee geht immer. Ja, na, Schwarztee geht nicht immer. Also sollte man ja unbedingt zu später Stunde auch nicht mehr so konsumieren.
Nee.
Weil ein Schwarztee ist ja auch Koffein drin, mehr oder weniger. Ja. So ist das. Aber jetzt wollen wir nicht in die kulinarische Ecke abwandern. Das könnte wieder ausufern. Ne? Und über die Firma Lay's und Chips wollen wir auch nicht sprechen.
Oh, komm, hör auf. Du hast eben noch gesagt, nein.
Nein, ich sage dir, wir wollen darüber nicht sprechen.
Okay, sehr gut.
Meine Güte. Nee, ich glaube, den Schwachsinn haben hoffentlich alle mitbekommen oder hoffentlich auch viele nicht mitbekommen, weil bei manchen Dingen würde man sich freuen, es einfach nicht mitbekommen zu haben. Ja, na gut. Dann umschiffen wir dieses Thema mal ganz galant und gehen in das Thema Automobilindustrie. Da hat sich nämlich der Kollege Michael gemeldet, der arbeitet nämlich in der Presseabteilung von Mercedes-Benz.
Oh, ich hatte eben schon gedacht, okay, gut, ja, ich bin ganz Ohr.
Die Pressemitteilung von Ferrari hat sich leider noch nicht gemeldet. Aber die können ja auch nicht jeder Meldung oder nicht jeder Berichterstattung nachgehen, wenn man über den neuen Luce oder Luce spricht. Da hätten sie ja viel zu tun, weil das Produkt war ja in aller Munde sozusagen. Nein, der liebe Michael von Mercedes-Benz hat sich geäußert zum Thema OLED-Displays. Und da habe ich ja gesagt, ich habe da extra nochmal in den letzten Podcast reingehört, 99% der Fahrzeuge verbauen keine OLED-Displays. Da hat er mir auch recht gegeben. Er hat aber auch angemerkt, dass es in der S-Klasse bereits 2020 OLED-Displays gab. Ja, das war nur so seine Anmerkung. Wusste ich nicht. Aber es war ja im Prinzip auch keine Falschaussage von mir, weil ich habe gesagt, 99% der Fahrzeuge, dann ist das 1%, was halt dementsprechend schon OLED-Technologie verbaut. Dann habe ich mal ein wenig recherchiert und habe meine Aussage nochmal so ein bisschen überprüfen wollen und habe festgestellt, dass wirklich die allermeisten Fahrzeughersteller das nicht verbauen. Und wenn, kann man das optional dazu buchen, also optionieren. Ich glaube, die Firma Mini hört ja auch zu BMW. Bei dem Mini kann man das, glaube ich, auch rein optionieren, wenn man ein OLED-Display haben möchte. Also es ist wirklich eine seltene Ausstattungsoption, die nicht alle anbieten. Ja, gut, dass es die S-Klasse schon im Jahre 2020 angeboten hat oder verbaut hat, das wusste ich leider nicht. Wundert mich bei der S-Klasse aber auch nicht, weil sie sind ja wirklich in vielen Bereichen immer noch führend, was die Ausstattungskomponenten beanlangt. Ja.
Ich frage mich nur gerade, wie viel Display hatte denn die S-Klasse damals? Hatte die da schon ein Mittel?
Naja, 2020, das ist...
Nee, warte mal, die 2020, hatte die S-Klasse schon das elektronische, also das Display vorne anstatt Standard...
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wir sollten aufpassen, was wir jetzt sagen, weil die Firma Mercedes-Benz hört bei uns zu, wie wir ja gemerkt haben.
Das ist doch schön, das ist doch schön, ne?
Ja. 2020 ist ja noch gar nicht so lange her und da war ja.
Es könnte sein, dass das da ja schon anfing. Ich glaube, ich habe die Vorgänge noch im Kopf, aber es gab die hatten ja dann, glaube ich, auch hier dieses etwas größere Display in der Mittelkonsole und das war OLED. Okay.
Ich gehe mal davon aus, dass der Michael das weiß.
Ja, nee, klar. aber ich hätte jetzt, also wenn mich da einer gefragt hätte, ich hätte da nicht drauf gewettet, dass das OLED-Displays sind. Ne?
Also OLED ist nach wie vor auch eine Besonderheit, muss man dazu sagen. Das ist so. Und das wird wahrscheinlich auch immer noch in den Oberklassen stattfinden, Ausstattungsmerkmal. So ist es. Gut, aber das nur als Nachtrag. Und da würde sich wünschen, dass wir mehr über Automobilgeschichten sprechen würden in unserem Podcast. Wir arbeiten dran.
wollen wir mit Autos weitermachen? Oder?
Wie, hast du noch ein Thema, was du einwerfen
willst? Nee, ich hatte dir noch ein bisschen was geschickt von Audi. Deswegen hatte ich eben eher gedacht, es käme jetzt was von Audi. Oder
wo
so.
Hast du mir das denn hingeschickt? Auf Instagram oder wo?
Ja.
Dann habe ich das leider noch nicht gesehen, nehme ich mal an.
Okay.
Ach, du meinst den, den RS5,
ja, ja.
Meinst du?
Ja, genau.
Da wollte ich eigentlich erst drüber sprechen, wenn ich auf dem Audi-Event war, weil ich wurde nämlich von Audi dementsprechend eingeladen zu einem Event.
Ach, der feine Herr schon wieder.
RS5-Präsentation ist jetzt ein bisschen ungeschickt, genau. Wo wir gerade noch über Mercedes gesprochen haben, dass wir direkt zur Konkurrenz wechseln.
Nee, nö, das passt schon.
Ne?
Wir werden von keinem Automobilhersteller gesponsert oder für irgendwelche Werbeplatzierungen bezahlt. Also von daher.
Das ist richtig.
Jeden reden,
also Disclaimer, ich werde ab und zu mal zu Events eingeladen, aber die Reisekosten muss ich dementsprechend auch selbst tragen. Also selbst das wird nicht finanziert, muss man fairerweise auch dazu sagen. Da fahre ich halt nur hin, weil ich neugierig bin auf neue Technologien.
Ja, wer ist das eigentlich da nicht, ne?
Ne, es gibt ganz viele Leute, die das ganz kalt lassen. Also,
was mich ganz kalt lässt, sind definitiv die Fahrzeuge bei diesen Anschaffungspreisen. Das definitiv. Das sind Autos, aber egal welcher Hersteller, ich würde so viel Geld nicht für ein Auto bezahlen. Weder neu noch gebraucht. Ja.
Ja.
Von daher sind die Autos schon mal raus.
Aber trotz
allem. Ich habe jetzt auch wieder geguckt nach Leasingraten, weil mich, wie gesagt, mal das vom Leasing her interessiert hat, wo ich auch schon wieder gedacht habe, Freunde, why? Ja, tell me why.
Ja, tell me why. Das ist wohl so. Aber gut, trotzdem interessiert mich die Technologie, weil was da passiert und was da gemacht wird und was da so rauskommt. Und
also ich fand sie ja optisch von außen her sehr gelungen, muss ich ehrlich sagen. Also es war mal wieder, wo ich gesagt habe, oh okay, der gefällt mir. Innenraum, gerade wieder die Geschichte mit den Displays, tue ich mir ein bisschen schwer bei den aktuellen Modellen. Aber ansonsten fand ich die optisch schon ansprechend, ja.
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, zu 99% nur Bilder von dem RS5 in Rot gesehen und da hat man ja noch diese schwarzen Akzente gesehen, diesen sehr großen Kühlergrill. Ja, ich frage mich, wie das Ganze in All Black aussieht. Dann hat das Fahrzeug nochmal einen ganz anderen Charakter, sage ich jetzt mal. Ja. Diese rote Geschichte hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Nee, also zumindest nicht die schwarzen Akzente. Also von hinten hat er mir gefallen mit den schwarzen Akzenten, aber die Frontansicht mit dem großen Monoframe oder wie man das auch ausdrücken mag, das war jetzt nicht so schick. In All Black mag das sehr gut aussehen, aber dieses Farbspiel Schwarz-Rot war nicht so mein Geschmack. Und man muss natürlich auch immer sagen, Rot ist eine Farbe, die nicht für jedes Automodell geschaffen ist. Ne? Das ist so, finde ich. Ich würde mir jetzt auch niemals einen roten Porsche kaufen. Ich finde, ein roter Porsche, sieht auch nicht gut aus. Ist halt eine Geschmackssache.
Hm? Es ist, ja, klar, Farbe immer, ja.
Ja.
Ich bin da farblich ja sehr offen. Ob ich mir jetzt, wie gesagt, also den roten, den man jetzt gesehen hat, der wurde ja hier durch alle möglichen Medien geprügelt.
Ja.
Wie gesagt, fand ich ihn jetzt eigentlich sehr ansprechend. Ob ich mir jetzt so ein Feuerwehrauto kaufen würde oder die Farbe auf das Auto drauf machen würde, wieder eine ganz andere Frage. Da wäre halt wieder die Frage, oder nehme ich mir lieber eine Stand- oder eine gängigere Lackierung, wo ich weiß, das passt auch nachher mit dem Wiederverkauf. Oder wenn ich es halt irgendwo, dass ich mich da halt dann orientiere, was sind so die gängigen Farben. Und wenn ich dann was wollte, kann man es immer noch verlieren, ja. Aber das kannst du andersrum ja dann auch wieder machen, ja. Also von daher, Fahrzeugfarbe, ich sitze im Auto. Ja, das muss innen passen. Von außen gucke ich es mir eher selten an. Das steht jetzt auch nicht irgendwie vor der Garage, ja, und muss präsentiert werden. Wenn, dann steht es in der Garage. Ja, da steht es trocken und sicher. Von daher ist mir die Außenfarbe, dadurch, dass ich zu 99% gebraucht kaufe, ist mir die Farbe eigentlich fast egal.
Ja. Ja.
Und wie gesagt, es muss halt innen passen. Also ich nehme nicht jede Innenausstattung, weder von der Farbe noch vom Material her, sondern das muss dann wirklich passen, weil da ich sitze drin. Ja, das muss einfach passen. Aber ansonsten außen. Mein Gott.
Naja, gerade bei solchen Fahrzeugen, die sehr viel mit Konturen arbeiten, sehr viel mit Kurven arbeiten, da kann eine Farbe schon sehr viel anrichten. Mhm. Ne? Also nicht jede Farbe tut jedem Fahrzeug gut, sage ich jetzt mal. Und ich habe das also, wie gesagt, beim RS5 ganz stark gemerkt. Also ich glaube, ein Silber kombiniert mit den schwarzen Akzenten wirkt nochmal ganz anders als ein Rot mit diesen schwarzen Akzenten. Also das ist, ja, muss man sehen.
Das wäre wahrscheinlich auch keine Kombi, die ich mir kaufen würde, egal von welchem Autohersteller jetzt. Aber mich würde mal eine eine Kombination, wie gesagt, von allem in Mattschwarz interessieren. Klar, Mattschwarz war vor einiger Zeit auch wieder so ein Trendding. Ja, jeder hat sein Auto in Mattschwarz foliert. Ja, ja, da bin ich jetzt außen vor. Aber von der Farbgebung her würde mich das komplette Fahrzeug mal in Mattschwarz interessieren, wie das aussieht. Das wäre alleine dadurch, dass es so dunkel ist, vielleicht nicht so das, was ich unbedingt jetzt mir hinstellen würde. Aber alleine vom optischen Eindruck her würde mich das mal interessieren.
Mattschwarz mit glänzenden schwarzen Elementen, das ist auch mal eine schöne Kombination. Na, wenn du jetzt eine mattschwarze Folierung hast und hast jetzt, sagen wir mal, Hochglanz schwarze Alufelgen drauf, das zum Beispiel als Akzentpunkt sieht auch schick aus. Ne? Also das so ein Spiel zwischen glänzend und mattschwarz, das ist auch mal sehr beliebt. Ne? Und dann als Akzent noch vielleicht rote Bremssättel oder silberne Bremssättel, das sieht dann auch immer noch schick aus, ja.
Ja, gelb, ja, orange.
Zum Beispiel, ja. Wenn man es nicht ganz so extrem haben will, kann man halt Silber nehmen oder so. Also so ein paar Akzente noch reinsetzen, ja.
Ja, da kommt standardmäßig mit roten Bremssätteln. Dann gehst du hin mit einem Lackfläschchen und machst alles schön schwarz.
Gerade bei Bremssätteln musst du feuerbeständige Farbe haben, eine spezielle Farbe für Bremssättel. Das ist nicht so einfach. Das habe ich aus Jugendzeiten selbst erfahren müssen, dass man da spezielle Farbe verwenden muss. Da hat man aus Fehlern gelernt. So ist das. Nee, aber wie gesagt, ein schönes Auto und das lässt natürlich auch hoffen, dass der RS6 dann dementsprechend auch vernünftig aussehen wird. Und dann auch dementsprechend mehr PS haben wird als der RS5, logischerweise. Weil der RS5 hat ja jetzt schon mal in der Standardausstattung 639 PS, was ausreichend ist für das Auto. Beim RS6 vermutet man ja, dass da 750 PS bei rumkommen werden. Schauen wir mal.
Ja, und Preise ab, was jenseits der 100.000 fängt es an. Also das ist, wo sich die Preise hin entwickelt haben. Klar, das ist jetzt kein typisches Auto oder so, ja, aber trotzdem, wo sich Autopreise generell hinentwickelt haben.
Ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch kein typisches Standardauto.
Ich sag ja, ist kein typisches Standardauto, aber trotzdem.
Ja.
Jenseits der 100 ist schon. Aber wenn man überlegt, für was du heute alles um die 100 hinlegen kannst, ja.
Ja. Das ist so.
Ja.
Das ist so. Na gut, wir schauen mal. Ich werde berichten, wenn ich auf dem Event gewesen bin, ob das Fahrzeug meine Kriterien erfüllt hat. Ja, mal gucken,
direkt unterschrieben hast du für, ne?
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Da hat doch auch ein Influencer, hatte doch auch hier der Tag nach der Vorstellung, ja, wo er im Autohaus war, Handshake und ist dann raus, ja. Und ich so, hä? Okay.
Nee, das ist jetzt nicht meine Preiskategorie. Ich kann mich daran erfreuen, aber ich kann es mir leider nicht leisten.
Klar, wenn einer sagt, hier hast du Schlüssel, fahr mal damit. Okay, kein Thema. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich mir privat irgendwie in die Garage stellen würde.
Nee, privat nicht, nee.
Also würde Spaß machen, definitiv.
Ja.
Vor allem auch gerade vom Platzangebot her wäre es ja auch für uns und auch gerade mit den Hunden immer ganz nett. Aber nee, sorry für das Geld, was man da alles machen kann.
So ist es. So ist es. Gut, dann lass uns doch mal das Autothema für heute abschließen und lass uns doch mal einen kleinen Blick, aber wirklich nur einen ganz kleinen Blick über den Tellerrand werfen und nur einen ganz kleinen Aspekt von dem neuen Google Pixel 10a beleuchten. Und ich weiß, dieses Telefon hat so ein bisschen für Kontroverse gesorgt, weil es sonst sich eigentlich großartig von den Vorgängermodellen oder von dem Vorgängermodell nicht großartig unterscheidet. Also die technischen Specs sind relativ identisch. Aber es hat einen Punkt, den ich super toll finde. Die rückseitige Kamera hat keinen Kamerabump mehr. Mhm. Es ist komplett eben. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Ich meine wirklich nur diesen einen Aspekt. Ich möchte jetzt wirklich nicht über die anderen Dinge sprechen. Darüber kann man durchaus diskutieren, aber der Kamerabump, der existiert ja nicht. Das ist komplett eben. Und da sieht man mal wieder, was das bewirken kann, weil die ganze Masse an Handys, die haben ja alle einen Kamerabump, mehr, mal weniger. Und wenn das sticht wirklich aus der Masse heraus. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich hoffe, da nimmt sich Apple ein Beispiel dran. Zumindest in dieser Kategorie. Ich denke, das Äquivalent bei Apple ist das 16e, würde ich sagen. Das sind so Geräte, die man so gegenüberstellen kann. 10a und 16e, denke ich, sind so auf der gleichen Ebene unterwegs. Und vielleicht sieht man ja dann irgendwann mal, also beim 17e glaube ich das noch nicht, aber vielleicht beim 18e, was dann irgendwann rauskommen wird, auch keinen Kamerabump mehr, dass Google in irgendeiner Weise da jetzt eine Vorreiter- oder eine Vorbildfunktion einnimmt. Das würde ich mir wünschen, zumindest in einer ganz speziellen Klasse von Smartphones. Bei den High-End-Geräten wird es wahrscheinlich immer noch einen Bump geben, aber in dieser Einstiegsklasse, Brot- und Butterklasse, könnte das eventuell eine Vorbildfunktion sein, hoffe ich. Ja, dir hat es doch auch gut gefallen, das Gerät, oder?
Ja.
Optisch.
Ich war von der, wie gesagt, von der Kamera und gerade dem fehlenden Bump sehr überrascht, als ich die ersten Bilder gesehen habe, weil die Rückseite ist einfach im Prinzip perfekt flach. Ja, klar, ja. Farblich abgesetzt hast du halt die Stelle mit dem Kamerasystem hinten. Muss man auch wieder sagen, da macht halt Google auch sehr viel über die Software einfach.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie es wirklich sein oder wie die Ergebnisse dann sind, gerade im Vergleich zu höherwertigen Kamerasystemen. Aber da macht halt Google einfach sehr viel über die Software, die ja auch immer wieder gelobt wird.
Mhm.
Gerade beim Pixel, ja, das ist ja immer so ein Ding. Ansonsten finde ich die technischen Daten der Kamera gar nicht mal so schlecht.
Mhm.
Gerade dafür, dass er halt keinen Bump hat.
Ja.
Von daher, mal gucken, wie so die Real-Life-Erfahrungen mit der Kamera sind. Ich würde mir halt sowas, oder ich würde mir wünschen, dass generell mehr Kamerahersteller halt wieder weggehen von diesen übermäßig großen Kamerabumps.
Mhm.
Klar, wieder technisch bedingt. Du willst ja trotzdem hier ein Gerät haben, was nicht zu dick ist.
Mhm.
Irgendwo muss die Technik hin. Ja, wir hatten es ja gerade auch wieder bei dem Air, wo man gesagt hat, ja, im Prinzip ist es ja nicht nur die Kamera, die sich da versteckt, sondern das ist fast die ganze Technik, ja, die im iPhone steckt, verbirgt sich dann hinter, du hast es so schön im Kopf wieder, wie es heißt?
Plateau.
Im Plateau, genau. Kann ich alles verstehen. Trotzdem, wo ist das Problem? Okay, beim Air ist es ein Problem, zu sagen, mach es doch 1 Millimeter dicker, ja, und bring die Technik woanders unter. Ist beim Air ein Problem, okay. Aber bei den anderen iPhones, ja, und wir sehen es ja auch gerade beim Pixel. Es ist nicht das dünnste Gerät auf dem Markt. Es ist aber trotzdem noch vollkommen, meiner Meinung nach, okay, von den Abmaßen her.
Ja.
Gerade auch von der Dicke her ist es noch in Ordnung. Das ist 9 Millimeter, da kannst du echt nicht meckern.
Ja.
Das Design an sich, okay, ja, was erinnert mich das Pixel 10, bitte, ja.
Mhm.
Okay, ja, kann man drüber diskutieren. Ist aber ein ganz anderes Thema. Ansonsten finde ich es eigentlich sehr gelungen. Ich hätte mir preislich gerne was anderes gewünscht, weil 5,49 ist natürlich auch schon wieder so ein Ding. Aber klar, Google ist jetzt auch nicht der Volumenhersteller, dass du sagst, über die Menge kannst du da am Preis irgendwo was drücken. Plus dann momentan generell die Preisentwicklung, die wir einfach bei den Komponenten draußen haben, ist es auch schwierig, da was am Preis jetzt zu machen. Klar kannst du auch wieder sagen, Google, der Konzern, ja, mit den Zahlen, die sie posten, ja, mit den Rekordumsätzen, beziehungsweise auch Gewinn, den sie machen, könnten sie das Gerät quersubventionieren. Aber auch da muss Pixel halt auch wieder sehen, dass sie innerhalb dem, was sie sind von Google, dass sie da halt auch ihr Geld im Prinzip verdienen. Und ich hätte mir es günstiger gewünscht. Ja, 4,99 wäre auch schön gewesen. Ja, in Euro jetzt.
Ja, klar.
Aber ja, 5,49 ist, denke ich mal, für einen Google Pixel, so wie wir es da haben, ja, was hast du, nicht unbedingt ein fairer Preis, aber der ist ganz okay.
Ja, man muss dann aber noch schauen, wie sich die Straßenpreise entwickeln etc. Da ist vielleicht auch noch ein bisschen was zu realisieren. Und vielleicht findet man den einen oder anderen Provider oder Carrier, wo es dann mit Vertrag dann sehr attraktiv
wird. Vodafone hat ja auch schon direkt gesagt, ne?
Ja.
Also es gibt ja ein paar auch große, ja, wo es was heißt ein paar? Im Prinzip ist es ja fast überall, glaube ich, die haben keinen Exklusivdeal, ne?
So viel wie ich weiß
dem,
nicht.
Nicht mit dem, wüsste ich jetzt nicht. Ist es ja eigentlich ganz gut zu haben. Wie gesagt, ich hatte von Vodafone was gesehen, wobei ich da jetzt nicht die Preise im Kopf habe, aber da ist es anscheinend verfügbar.
Ja, also von daher wird sich das noch preislich ein bisschen einsortieren. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, es ging mir speziell auch nur um den Kamerabump. Und man sieht, es ist möglich, man muss es nur wollen. Und wie gesagt, diese Einsteigerklasse, diese Brot- und Butterklasse, die ist nach meiner Meinung eigentlich dafür prädestiniert, den Kamerabump zu eliminieren und wegzunehmen. Ja, gut, dass sie es gemacht haben. Vielleicht ist das jetzt eine Vorbildfunktion. Mal schauen, wie der Markt reagiert.
Mhm.
Schauen wir mal. Wie der Markt reagiert, das können wir eigentlich noch nicht sehen bei dem nächsten Thema. Ich wollte mich gerade schon zum Apple-Event-Thema übergehen, aber ich habe ja noch ein ganz anderes Thema drin, ne? Weil wir haben ja lange nicht über die Klage gesprochen von John Prosser oder die Klage von Apple gegen John Prosser. Wir erinnern uns, er hat ja mehr oder weniger relativ detailliert das Liquid Glass geleakt, was wir ja jetzt alle bekommen haben. Letztendlich, es hat sich ja erstaunlicherweise sehr, sehr detailliert auch so gezeigt oder das hat sich auch alles so bewahrheitet. Und da wurden ja zwei angeklagt, einmal der John Prosser und einmal sein Komplize in Anführungsstrichen. Und der Komplize hat sich relativ früh sehr kooperativ gezeigt. Von Prosser hat man lange Zeit erst nichts gehört. Und jetzt gab es ein offizielles Statement von Apple, von den Anwälten von Apple, gemeinsam mit den Anwälten von John Prosser und seinem Komplizen, dass sie sich kooperativ zeigen und dass es da jetzt erstmal eine Terminfindung gibt. Das heißt, Apple möchte sich mit Prosser treffen und sie möchten ihn ein wenig befragen. Speziell geht es Apple wohl darum, wie wirklich die Ausmaße sind. Also das, wie er an Informationen gekommen ist und wie weit wirklich Informationen oder vertrauliche Informationen gestreut worden sind und möchte das so ein bisschen nachskizzieren, wie das Ganze genau passiert ist. Und da will Apple ein wenig mehr darüber erfahren. Kann ich nachvollziehen. Das ist quasi jetzt erstmal das Statement, was rausgegeben worden ist. Klingt auf den ersten Blick relativ versöhnlich, auch von Apples Seite aus finde ich das relativ human, wie Apple sich da geäußert hat. Ja, dann hoffe ich mal, dass sich auch der Herr Prosser dementsprechend demütig verhalten wird. Es sei ihm angeraten, dieses zu tun, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass Apple jetzt die Hand ausgestreckt hat, um das Ganze vernünftig zu klären. Und ich hoffe, Herr Prosser schlägt die Hand nicht weg. Schauen wir mal, was da passieren wird.
Ja, also ich war da zu weit raus jetzt aus dem Thema. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als es aktuell war.
Ja, da hatten wir nochmal drüber aber gesprochen.
Aber danach habe ich dann auch.
Ja, danach ist es auch so ein bisschen aus den Hauptmedien in Anführungsstrichen oder aus der Haupt-Apple-Bubble so ein bisschen rausgeflogen, das Ganze. Und das habe ich jetzt auch nur so nebenbei wahrgenommen. Aber interessant, dass es jetzt da nochmal ein Treffen gibt oder Treffen geben wird und dass sich die nochmal zusammensetzen. Ja, ich glaube, Apple ist mehr damit geholfen, dass sie erfahren, auf welchen Wegen es genau zu ihnen gekommen ist, um vielleicht diese Wege in Zukunft auch weiterhin dicht zu halten oder diese Stellen halt zu eliminieren. Also ich glaube da, das ist für Apple viel wichtiger, als jetzt Prosser den Prozess zu machen, in Anführungsstrichen.
Hm? Na okay, Quellen wird er nicht nennen, also von daher.
Naja, ich weiß es nicht, vielleicht doch. Weil wenn Apple jetzt sagt, ja hör mal zu, wir können jetzt die harte Tour fahren, wenn du jetzt nichts ausspuckst oder wir können uns jetzt friedlich und freundlich einigen, wenn du jetzt was ausspuckst. Vielleicht gibt es da so eine Art, ja, in Anführungsstrichen, die Pistole auf die Brust sozusagen. Ne? Weiß ich nicht, wie das ablaufen wird. Keine Ahnung.
Hm.
Schauen wir mal. da der Herr Prosser ja in meinen Augen auch kein seriöser Journalist ist, kann er ja auch ruhig seine Quellen verraten. Wie gesagt, das ist nur meine Wahrnehmung von den Herrn Prosser. Ich würde ihn jetzt wirklich nicht als seriösen Journalisten einstufen, aber da denkt jeder anders drüber. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was die Woche so ein bisschen die Apple-Welt dominiert hat. Apple hat einen Special Event angekündigt oder eine Apple Experience, Apple Special Experience oder wie man das auch nennen mag, nämlich am 4. März, 15 Uhr deutscher Zeit. Und es gibt so Satellitenveranstaltungen, einmal in New York, einmal in London und einmal in Shanghai, gibt es dann zum gleichen Zeitpunkt Ortszeit letztendlich Veranstaltungen. Ja, man vermutet, das werden wieder so gestreute Ankündigungen sein, die dann am Montag starten werden und dann werden verschiedene Produkte per Pressemitteilung vorgestellt. Und am 4. März haben dann wahrscheinlich dann die geladenen Gäste die Möglichkeit, das Ganze mal anzufassen und zu testen. Das ist so das, was im Moment durch die Presse geht. An Vermutungen zu dem Event. Das haben sie ja schon mal gemacht, wo sie dann vor ein oder zwei Jahren die ganzen Speedbumps von verschiedenen Geräten vorgestellt haben. Und das wird wahrscheinlich wieder so ablaufen. Und man kann daraus interpretieren, aus dieser Einladung, dass es irgendwas mit einer farbenfrohen Geschichte zu tun hat. Man sieht auf der Einladung ja relativ viele Farben. Ich vermute mal, dass das MacBook vorgestellt wird, also das Standard-MacBook mit A18 Pro-Chip. Also dieses Einstiegs-MacBook. Viele reden von Billig-MacBook. Ich glaube nicht, dass es das werden wird. Das wird uns doch preislich, denke ich, negativ überraschen. Ich glaube nicht, dass es diese Preise einnehmen wird, die zuletzt in der Presse unterwegs gewesen sind. Zumindest nicht in Europa oder in Deutschland. Weil in den Staaten soll das Ding hier angeblich bei 6,99 losgehen. Das kann ich mir dort auch vorstellen, ohne Steuer. Und in Deutschland würde ich das einstufen auf 999.
Ja, vielleicht auch nur 8,99.
Ja, aber
49 vielleicht, ja.
Ja, aber deutlich unter 1000 glaube ich nicht. Es ist eher an der 1000 dran als unter der 1000, sagen wir es mal so. Also als weit unter der 1000. Und interessant wird es dann halt, wenn wir erste Straßenpreise sehen werden. Aber die Apple-Preise werden nach meiner Meinung nicht richtig attraktiv sein. Weil wenn man dann vielleicht sich mal noch Restposten auf dem Drittmarkt anschaut von M3 MacBooks oder M2 MacBooks, die ja noch teilweise unterwegs sind, könnten die im Third-Party-Bereich günstiger unterwegs sein als die offiziellen Preise von dem neuen günstigen MacBook. Das ist dann wieder ein Rechenexempel. Ja. Und ich bin gespannt, wie es ausgestattet sein wird. Aufgrund der Situation der Speicherkrise hat es dann wirklich 16 GB RAM? Oder wird es?
Ich denke, darunter werden wir es nicht sehen. Nee.
Meinst du?
Meinst du 12?
Ich weiß es nicht. Wir sind ja mitten in einer dicken Speicherkrise. Hat es denn 256er SSD? Vielleicht wird es wieder ein Rückschritt auf 128 GB SSD.
Das könnte vielleicht noch sein, aber dass wir da bei 8 oder bei 12 wieder anfangen. Wobei 12 könnte man sich vielleicht noch vorstellen. Aber dass wir bei 8 wieder anfangen, nee.
Ich hoffe nicht.
Glaube ich nicht, nee.
Ich hoffe, dass die Zeiten vorbei sind.
Ja, aber wie hat ein Kollege von mir gesagt, 12, 24, 32, die 24 interessieren, 16, 24, 32, die 24 sind uninteressant, weil die sind so dicht an den 16. Wenn dann direkt die 32.
Hat er ja recht, sehe ich ja genauso. Aber ich nehme lieber einen 24er als einen 16er. Also, sage ich jetzt mal, sind 8 GB Unterschied.
Es sind 8 GB Unterschied, genau. Ja.
Aber wie gesagt, die Frage ist halt, was wird das Gerät kosten und ist es dann wirklich attraktiv? Und ich prognostiziere mal, vom offiziellen Apple-Preis wird es nicht attraktiv sein, ist meine Meinung. Vielleicht gibt es dann auch einen ordentlichen Studentenrabatt, dass es dann wirklich...
Ich wollte es gerade sagen, die Frage ist halt, wie drückst du das in den Schulmarkt halt rein? Ne?
Genau, weil das ist, denke ich, auch die Kernzielgruppe von dem Gerät. Da wollen sie, denke ich, wieder Land gewinnen und da muss man dann halt sehen, wie die Education-Rabatte sind. Aber erfahrungsgemäß wird es dann auch nur 100 Euro sein, an Studentenrabatten.
Hm. Wo lag dann das letzte MacBook preislich? Lag das über dem Air, ne?
Ja, aber da sollte ja auch, denke ich, eine ganz andere Käuferschaft adressiert werden.
Nee, aber das lag über dem Air.
Ja, das lag, glaube ich, über dem Air.
Weil wir hatten eigentlich als günstigstes MacBook ja bisher das Air, auch gerade im StudiVZ, wie komme ich denn jetzt da drauf?
Das ist auch schon lange her.
Im Bildungsbereich für Schüler und Studenten, Lehrkräfte, je nachdem, hatten wir ja das MacBook Air als günstigstes Gerät, was natürlich jetzt mit einem MacBook ohne Zusatz sich erledigt hätte. Ja. Letztendlich ist es mir eigentlich egal.
Mhm.
Die Frage ist halt, wo wird sich halt so eine 18 vom Preis her bewegen? Vom Gefühl her würde man sagen, es müsste definitiv unter dem Air liegen. Wenn wir aber mal gucken, wie die Airs offiziell anfangen,
ja.
Wie weit wollen sie halt, da müssten sie schon ein bisschen drunter, weil die, glaube die 13er fangen ja bei 1099 an, Euro, also alles immer in Euro, ja, bei 1099 an. Also nur 999 fände ich eigentlich zu wenig als Differenz zwischen den zweien.
Jetzt zumal das aktuelle MacBook Air ja einen M4 drin hat.
Mhm.
Das kann sich auch am 4. März nochmal schnell ändern, dass die jetzt auch ein M5-Update bekommen. Und dann ist der Sprung natürlich zum A18 Pro sehr, sehr groß.
Mhm. Und wobei, ich glaube, ich hatte ja schon mal gesagt, hier aktuell einige oder sehr viele Modelle kriegst du ja momentan günstiger, wahrscheinlich auch, weil wir auf neue Geräte aktuell warten.
Mhm.
Ich glaube, der Straßenpreis aktuell bei diesem günstigsten Einstiegsmodell liegt auch irgendwo bei 800 irgendwas.
Ja. Du kannst teilweise Schnäppchen machen, wenn du konfigurationsoffen bist, gerade was die Farbwahl anlangt. Da kannst du richtig Schnäppchen machen in dem Bereich. Und ich sag ja, das ist ja das, was man eigentlich vergleichen sollte, weil das die Realität abbildet, die Straßenpreise und nicht die Preise, die bei Apple unterwegs sind. Und da sehe ich dieses neue MacBook mit A18 Pro sehr, sehr schlecht aufgestellt. Da muss der Preis schon sehr interessant sein, dass man sich so ein Gerät kauft.
Ja.
Ist meine Meinung.
Nee, du hast recht, ja.
Na, auch wenn ja viele sagen, ja, ihr dürft ja nur die Preise bei Apple vergleichen. Nein, ich muss den Marktpreis vergleichen, das, was ich letztendlich kaufen kann. Und ob ich ein Gerät bei Apple kaufe oder bei Cyberport kaufe, ist nach meiner Meinung relativ egal. Weil ich kann im Servicefall auch direkt nach Apple gehen, auch wenn ich das Gerät nicht bei Apple gekauft habe. Und selbst wenn das nicht geht, Cyberport hat nach meiner Meinung und nach meinem Erfahrungsstand, den ich mit Cyberport habe, einen recht guten Service, recht guten Support. Also von daher bin ich da so ein bisschen offen aufgestellt, was das beanlangt, wo ich die Geräte kaufe oder nicht.
Ich glaube, ich habe meinen ersten Mac damals bei Cyberport gekauft, ja.
Ja. Wie gesagt, diese Theorie oder diese Sache, der kann ich jetzt nicht folgen, dass man nur die Preise bei Apple vergleichen kann. Weil ich muss die Marktrealität sehen. So ist es.
Also wenn man direkt bei Apple kaufen will, sollte man definitiv in den Refurb mal reingucken.
Ja, auf jeden Fall.
Wie die ausgestattet sind, weil da kannst du auch noch, wie gesagt, wenn du, wie gesagt, direkt bei Apple halt kaufen willst, wäre das eigentlich noch so die günstigere Methode, wobei da die Preisunterschiede zu den UVPs je nach Modell und Ausstattung
nicht groß
jetzt
sind.
Nicht so groß sind wie draußen im freien Markt.
Obwohl man fairerweise dazu sagen muss, die Refurb-Qualität ist die allerbeste bei Apple. Da steht nichts drüber. Du kriegst die allerbeste Qualität bei Apple. Und im freien Markt, da kann das natürlich auch immer ein bisschen stark variieren, wenn man sich im freien Markt Refurb-Geräte kauft, ne? Oder Refurbished-Geräte kauft. Ne? Da
ja,
gibt es
ja,
auch
da muss man, wirklich, du das sagst, ja, weil da muss man echt aufpassen, wo man kauft.
Ja.
Weil es gibt Händler, die haben im Refurb auch nochmal unterschiedliche Klassen, die sie angeben.
Ja, und die stufen die Klassen auch unterschiedlich für sich ein. Das ist auch immer so eine subjektive Geschichte. Der eine sagt Top-Zustand und sagt, auch so ein kleiner Kratzer ist
Ich habe mal bei einem gelesen, wie neu kann Kratzer auf nicht sichtbaren Stellen oder so enthalten. Klar, wenn der vor mir steht oder so, Kratzer vom Unterboden, den sehe ich nicht. der kann, aber wie gesagt, das ist für mich aber kein Zustand wie neu.
Wie neu ist für mich aus der Verpackung genommen keine Kratzer. Vielleicht ja, ein Mikrokratzer irgendwo, aber keine Kratzer auf dem Display. Ne, das ist nee, für mich nee,
ich sag ja, das Gehäuse Unterboden. Also ja. Das steht vor heute, du siehst es ja nicht. Aber trotzdem ist ja ein Kratzer da und das ist für mich schon wieder kein, das kann ein sehr guter Zustand sein.
Ja.
Aber das ist nicht wie neu. Und da, das ist eine Sache, da muss man auch aufpassen, wie halt der ein oder andere Reefer-Pendler halt für sich den Zustand halt definiert.
Genau.
Ja.
So ist es. Da muss man vorsichtig sein, ja. Hm. Gerade im freien Markt, wie gesagt. Bei Apple kann man nichts verkehrt machen, weil die tauschen halt auch Dinge aus, bevor sie es dann in den Verkauf reingeben. Da wird dann auch nochmal die Tastatur getauscht bei den MacBooks zum Beispiel. Oder das Topcase, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Du bekommst quasi ein neues Gerät letztendlich, abgesehen vom Karton. Da bekommst du einen neutralen Karton. Das ist aber auch Absicht. Und von daher kann man da recht, teilweise kann man da recht ein recht gutes Geschäft machen. Ja, gut. Also wie gesagt, das MacBook halte ich für gesetzt und dann waren ja in der Gerüchteküche noch ganz, ganz, ganz viele andere Geräte. Man kann sich quasi aussuchen, was da wohl noch kommen soll. iPhone 17e soll angeblich kommen, neues Apple TV soll kommen, die MacBooks sollen einen Speedbump bekommen. Das halte ich noch für am realistischsten, dass die ein Update bekommen. Also ein M5-Update auf die Pro- und die Max-Gerät, SoCs dann im MacBook Pro-Bereich. Ja, aber alles andere ist, glaube ich, Spekulation. HomePod Mini 2 war noch in der Gerüchteküche. Und man sagte, dann sollen auch alle anderen Macs gleich ein Update bekommen. Wenn das natürlich so wäre, hätte man ein wahnsinnsgroßes Spektrum an Updates in dieser Woche. Weiß ich nicht, ob das wirklich alles kommt. Viele haben auch gesagt, das Studio Display 2 kommt dann auch noch. Also wenn das wirklich alles kommen sollte, hätten wir dann einen Fuhrpark von 10 neuen Produkten. Ich glaube nicht, dass wir alle sehen werden. Glaube ich nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Ja, so ist das. Ich bin leider nicht eingeladen worden. Schade. Nach London wäre ich geflogen. Da hätte ich kein großes Problem mit gehabt. Aber ich habe mir mal so angeschaut,
geflogen
wer da so.
Geflogen oder gefahren?
Durch einen Tunnel. Ich wäre geflogen. Ich wäre geflogen.
Oder mit dem Zug dann halt drüber. Ne?
Weißt du, wie lange es mit dem Zug dauert?
Ja, aber dafür musst du also, weder fliegen noch fahren.
Und hast du dir mal die Preise angeguckt, was das mit dem Zug kostet?
Ja, das ist doch wieder ein ganz anderes Thema.
Naja, das ist aber die Realität. Wie gesagt, ich muss auch aufs Geld achten. Ne? Also gut, bei so einem Apple-Event, da werden ja die Reisekosten übernommen, erfahrungsgemäß. Aber ich sag mal, wenn ich da eingeladen wäre und ich müsste die Reisekosten selbst bezahlen, dann würde ich auf die Reisekosten natürlich schauen. Umweltschutz muss man sich leisten können. Leider ist das so heutzutage.
Oh, auch wieder so ein Spruch. Ja.
Ist doch so. Gut. Also, wir schauen, was dann nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche passieren wird. Dann schauen wir über ein Thema mal rüber, was wir auch schon so ein bisschen verfolgt haben. Angeblich, es gab ja noch kein offizielles Statement, angeblich verschiebt Tesla die Implementierung von CarPlay oder die Einführung von CarPlay in ihre Autos. Es soll wohl Probleme mit der Apple Maps Geschichte geben, mit der Anpassung. Das liegt wohl daran, dass man nicht die Möglichkeit hat, parallel beide Anzeigen auf dem Display anzuschauen oder darzustellen. Also die Apple-Ansicht und die Ansicht der eigenen Karten-App oder der eigenen Kartensoftware von Tesla. Dass man halt quasi beide Views
Warum
hat.
Warum wollte ich beide parallel nutzen?
Keine Ahnung.
Ich kann es verstehen, wenn jemand gucken will, wie die Qualität halt im Vergleich ist. Okay, aber...
Ja, ich weiß es nicht. Aber da gibt es wohl Darstellungsprobleme oder generell Probleme, das Ganze zu implementieren. Ich habe da jetzt auch keine Idee, warum man das parallel haben will. Wahrscheinlich, wie gesagt, es ist natürlich...
Weil man es kann.
Ne? Weil man es kann oder weil sich das Tesla wahrscheinlich so vorstellt, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine Vorgabe von Tesla ist, dass die das halt so haben wollen. Ja, ich weiß nicht, warum man beide Sachen im Splitscreen haben will oder in einer parallelen Darstellung haben will, keine Ahnung. Das soll wohl angeblich laut Mark Gurman das aktuelle Problem sein, warum es noch nicht funktioniert oder warum Tesla es noch nicht eingeführt hat. Ja, schauen wir mal. Tesla schafft sich sowieso im Elektromobilitätsbereich immer mehr ab und von daher tut das auch nicht weh. Ob das jetzt da drin ist oder nicht, sage ich jetzt mal.
Hätten sie nicht so einen Flop gelandet mit dem Cybertruck in den Staaten? Und ja, wäre der Herr Musk selbst nicht so
schwierig, egozentrisch?
Ja, lassen wir es mal dabei stehen. Dann ginge es zumindest in meinen Staaten, denke ich, Tesla auch besser. Nach wie vor sind sie da ja anscheinend gut aufgestellt, zumindest mal nach den Aussagen von Tesla.
Ja.
Vor allem legen sie ihren Augenmerk ja mittlerweile auf andere oder gewichten andere Sachen stärker.
Ja. Ja.
Wie jetzt das Robotaxi, ja, was ja letztendlich kommen soll. Und dann, wie heißt der Roboter nochmal?
Keine Ahnung. Hab ich
ja
vergessen.
Genau, keine Ahnung. Mhm. Das Ding, mal gucken, ja, ob das wirklich dann so alles kommt, ja, wie sich Musk das vorstellt. Aber wie dass man gerade in einem Land wie Amerika so ein Ding wie den Cybertruck so daneben haut,
ja,
ist für mich unverständlich.
Hätte man dieses Fahrzeug wirklich, oder hätte man die Versprechen einhalten können, die sie auch letztendlich versprochen haben, dann wäre
einmal
das wahrscheinlich ein Erfolg gewesen.
Einmal das, klar, das Design war absichtlich so gewählt, ja,
ja.
Kann man machen, aber hätte man da nicht ein bisschen mehr sich am Markt orientieren können? Und wie gesagt, vor allem auch die Funktionen, die man halt versprochen hat, entsprechend umsetzen.
Naja, auch vor allen Dingen die Qualitätsstandard. Er rostet vor sich hin, er ist undicht.
Ja, du kannst da mit bloßer Hand irgendwelche Teile, also qualitativ war das Ding ja auch, aber wie gesagt, dass man im Land der Trucks,
der Pickups, ja,
mit so einem Ding so baden geht, aber im wahrsten Sinne des Wortes, das bleibt für mich einfach unverständlich. Ja.
Hätte sich das Ding wirklich als solides Werkzeug entpuppt oder als robustes Werkzeug, hätte das sicherlich auch Teile des Pickup-Marktes erobern können.
Mhm.
Aber ja, der geneigte Cowboy greift dann eher zum F-150.
Ja, oder zu anderen.
Ja.
Ja. Aber naja. Was will man da sagen? Es ist Tesla.
Ja. Und den F-150 gibt's ja auch in einer Elektroversion, ne? Davon mal abgesehen. Den
ja,
Lightning.
Wobei der sich auch nicht so verkauft hat, ja.
Ja, das gut. Ist halt, das ist ja auch eine Mentalitätsfrage. Das wundert mich nicht, dass der sich da nicht so gut verkauft in den Staaten.
Ja. Das ist da auch wieder, was da halt noch erschwerend dazukommt, ist halt einfach auch der Spritpreis in den Staaten.
Der ist noch zu niedrig.
Sag das mal den Amerikanern, denen ist er zu hoch, ja. und wie gesagt, dass halt da definitiv gerade auch, was jetzt Motorgröße, ja, Liter, ja, entsprechend alles betrifft, ist das halt noch zu sehr in den Köpfen drin, ja, als dass du da irgendwo mit, was geht in Amerika, was langsam angekommen ist, ist halt alles, was mit Hybrid zu tun hat.
Mhm.
Da sagen ja auch viele Amerikaner von sich aus, ja, Hybrid ist die Zukunft.
Ja.
Im Gegensatz zu rein elektrisch jetzt. Mhm. Was ich jetzt gerade bei solchen Utility-Fahrzeugen, und da zähle ich jetzt auch mal wie gesagt, im Amerikanischen ist es ja der Truck, sag nochmal.
Pickup.
Ein Pickup, genau. Ja. Den zähle ich ja da dazu. Kann ich auch verstehen, wenn du sagst, da macht ein Hybrid vielleicht für mich, der auch mal eine Woche irgendwo auf Montage unterwegs ist, von Baustelle zu Baustelle, mehr Sinn als jetzt rein elektrisch, auch wenn du eigentlich auch da wieder laden könntest, vor allem elektrisch dann auch mal mit deinen ganzen Power-Tools etc. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn du sagst, hier, da bin ich besser aufgestellt, okay, kann ich verstehen. Aber auch da, gerade die amerikanischen Hersteller, da hast du ja auch nicht gerade so ein Riesenangebot jetzt an Lösungen, die auf der Straße rumfahren.
Mhm. Ja.
Ja. Und was viele Amerikaner immer noch sagen, ist klar, schön, groß, ja, stark, ja, viel PS. Ich kann ziehen, ich kann laden. Dass viele auch wieder sagen, sie hätten gerne wie früher so die kleineren.
Hm.
Entweder die Import, ja, dass man darüber nach Japan guckt, ja, warum werden die bei uns nicht zugelassen, ja, Sicherheitsvorschriften, bla bla bla. Oder aber, wie gesagt, so die alten Modelle, bevor sie halt so groß und bullig wurden, wo du auch für eine Ladefläche im Prinzip genau denselben Platz hattest, wo das Fahrzeug insgesamt aber kompakter war. Da gibt's ja auch wieder jetzt die eine oder andere Stimme in Amerika, dass sie sowas halt wieder haben wollen. Wobei, da macht sich's wahrscheinlich eher am Preis dann fest. Weil wenn du mal guckst, in Amerika sind die Autos ja auch nicht günstiger geworden. Ja.
Nee, das ist richtig. Ja. Ja. Der amerikanische Automarkt ist sowieso ganz speziell. Das liegt ja auch an so vielen Faktoren, weil ja, weil das Land auch so riesig ist.
Da sind wir wieder
ist.
Bei Trump. Ja, ja. Keiner will unsere amerikanischen Autos kaufen.
Ja. Weil das Land auch so riesig ist und es in verschiedenen Gebieten, in verschiedenen Landstrichen auch so spezielle Anforderungen gibt, sage ich mal. Ja, jemand, der tief in der Wüste irgendwo in Nevada wohnt, der wird wahrscheinlich sich traditionell ein anderes Auto kaufen als jemand, der in New York wohnt, falls er in New York überhaupt ein Auto hat. Ja, also das Land ist ja so vielfältig und so vielfältig sind auch die Ansprüche an die Automobilität.
Oh, in New York kann oder generell in Großstädten Amerika kann ein Auto sehr schnell sehr teuer werden, ja.
Ja, genau.
Alleine vom Platz, du musst es ja irgendwo hinstellen.
Ich meine, die Pickups hatten ja letztendlich in Amerika auch eine Bedeutung, weil sie auch eine Anwendung gefunden haben. Das Zeug wurde ja nicht ohne Grund entwickelt, dass das viele zweckentfremdet haben und wahrscheinlich auch zum größten Teil nicht dafür benutzen, wofür es eigentlich gedacht ist, als Arbeitswerkzeug, als Transportmittel, als Nutzfahrzeug für den Bauern, den Farmer oder den Cowboy oder was auch immer. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Aber das machen wir in Europa genauso. Wie viele G-Klassen fahren umher, die noch nicht einmal einen Feldweg gesehen haben?
Ja, generell.
Ne? Also das gibt's ja auch. Die G-Klasse wurde ja auch nicht dafür entwickelt, für was sie heute benutzt wird. Das war ein Arbeitsfahrzeug von Mercedes.
Warum baut Porsche heutzutage sowas wie ein Panamera oder
Cayenne?
Genau.
Panamera kann ich noch verstehen, das ist ja
nicht. Wieso hatten wir Diesel in einem Porsche? Warum, ne?
Ja, gibt's aber nur im Cayenne. Ich glaube, sonst gibt's keinen Diesel.
Ja, ja, aber es ist ja ein Porsche.
Ja, ja, ist ein Porsche.
Ja, wobei, da kann man ja auch wieder streiten, aber.
Ja. Ja, fangen wir wegen Glaubenskrieg bei Porsche.
Ja.
Das fing ja damals beim 914er an. Der 914er mit Volkswagen-Motor. Da fing es an, da sind die Porsche-Puristen buchstäblich aus dem Polohemd gehüpft vor Aufregung, hätte ich bei
ja,
gesagt.
Ja, ne? Über den Boxer wurde lange geschimpft.
Ja, dann ging es weiter mit dem 924er, der hatte einen Audi-Motor genau. Drin. Ja, so. Aber das waren letztendlich auch Fahrzeuge, die Porsche gerettet haben, weil sich da Leute einen Porsche gekauft haben, die sich das normalerweise hätten nicht leisten können. Aber so ein 924er, der war dann schon mal drin.
Ach, guck mal, früher über den 190er, was da Mercedes oder die bisherigen Kunden die Nase gerümpft haben.
Ja, aber ein Erfolgsfahrzeug.
Ja, klar, ja. Definitiv. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, da wurde auch die Nase gerümpft, ja.
Ja.
Ja, und nicht nur über das Auto an sich, sondern auch über die Käufer, die es ja angeblich dann in die Läden bringt, ja.
Ja, aber das war ein Fahrzeug, was Mercedes sehr viele Käufer gebracht hat, sehr viele Kunden gebracht hat. Ja.
Hm.
Und wo viel Technik hineingeflossen ist aus der Oberklasse. Und da hat Mercedes in dem Bereich auch Maßstäbe gesetzt mit dem 190er. Ja.
Bei na gut. Auto, ne?
Ja. So ist es. Gut. Aber wir sind mal wieder abgeschwiffen. Aber das können ja, wir das ganz gut.
Wie war das mit mehr Auto-Content?
Wir haben dem Wunsch Genüge getragen, wie sagt man so schön. Ja. So ist es. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein...
Nee, wir waren gerade bei Tesla. Genau.
Ja, ja, gut. Wie gesagt, Darstellungsprobleme im parallelen Visualisierungsbetrieb, möchte ich es mal nennen, ja.
Ja, mein Gott, das ist ein Feature, das nimmt man gerne mit als Tesla-Kunde, aber sich deswegen jetzt einen Tesla irgendwie mit oben auf die Einkaufsliste zu setzen.
Die Zeiten sind lange vorbei.
Hm.
Ja. Gut, Nächstes Thema.
Ja.
Mark Gurman hat sich mal wieder geäußert, wie es denn bei Apple aussehen mag mit KI-Produkten und hat da so eine kleine Roadmap rausgehauen, was da so in Bearbeitung oder in der Entwicklung ist. Und es passt eigentlich auch ganz gut dazu, dass ja Tim Cook beim All-Hands-Meeting gesagt hat, ja, wir arbeiten an einer neuen Produktkategorie und ja, man konnte ja auch herausinterpretieren, dass das schon stark in Richtung KI geht und in KI Assistenzhardware, sage ich es mal so, würde ich sagen. Und Gurman hat das noch so ein bisschen aufgearbeitet, das Ganze, und so ein paar Informationen rausgehauen, dass es so aussieht, dass da jetzt stark beschleunigt an der Entwicklung gearbeitet wird und dass da jetzt wohl zeitnah, in Anführungsstrichen, was rauskommen soll. Zeitnah bedeutet in dem Fall frühestens Anfang 27. Und das sind letztendlich zwei Kernprodukte, wo Apple parallel dran arbeitet. Einmal eine Brille, jetzt nicht in dem Sinne wie die Vision Pro, sondern in dem Sinne wie diese smarte Brille von Meta, genau. Das soll so im Endeffekt das grobe Vorbild sein und das soll wohl stark in Richtung Qualität gehen, Premium-Feeling, und soll als Assistenzprodukt dienen für das iPhone. Standalone soll es in der ersten Variante wohl nicht laufen, soll zwei Kamerasysteme beinhalten, Steuerung soll komplett über Sprache funktionieren. Und da bin ich ja schon wieder aus den Socken gehüpft. Steuerung komplett über Sprache mit einer Brille, die man wahrscheinlich dann auch logischerweise in der Öffentlichkeit tragen kann oder soll. Wenn ich jetzt in der U-Bahn sitzen würde, würde ich jetzt nicht der Mensch da, ja, ich würde jetzt nicht den Mut haben, bringen wir es mal auf den Punkt, meine Brille in der U-Bahn anzusprechen, wo alle Leute das mitbekommen.
Sehr gut. Starte Video, mach ein Foto. Ja, das ist gut, wenn sich das jemand nicht unbedingt jetzt einfach so, oder wenn man sich das zweimal überlegt.
Aus Datenschutzgründen ist das sicherlich gut. Bloß, was nützt mir das, wenn jemand dazu nicht den Mut hat, die Interaktion per Sprache in der Öffentlichkeit anzustreben.
Ja, wobei, das ist auch wieder so ein Thema. Man hat Ähnliches damals gesagt, als so die ersten Bluetooth-Freisprecher in Richtung für die Telefone oder so kamen, ja, wo dann viele dann das erste Mal mit einer, wie gesagt, da unterwegs telefoniert haben, im Bus gesessen haben, in der U-Bahn, in der Bahn, ja, wo die Leute auch komisch geguckt haben, ja, mit wem redet der eigentlich, ja. Da sind wir mittlerweile wesentliche Schritte weiter. Ja, heutzutage macht sich da keiner mehr Gedanken drüber, wenn er über sein iPhone mit dem Lautsprecher telefoniert, ja, und das Ding sich irgendwie schräg vor den Mund hält. Also, wie gesagt, heutzutage, das wird auch diese Leute nicht kümmern, ob sie da über Sprachsteuerung ihre Brille dann steuern, beziehungsweise da Funktionen auslösen. Da sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Unser eins würde aber das, denke ich mal, schon zum Denken bringen. Ja, will ich jetzt hier wirklich sagen, hier starte bitte ein Video, wenn da 30 Leute irgendwie um mich rumstehen oder ich mit denen irgendwo in einem Abteil sitze. Ja, ja, aber da gibt es genug Leute, die sind da komplett schmerzfrei.
Aber das ist doch auch unhöflich. Also wenn ich...
Ja, aber generell ist es unhöflich.
Aber wenn, also ich bin ja Gott sei Dank relativ selten in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das ist genauso, wie würdest du einen Döner im offenen Abteil futtern? Oder ich nicht?
Nein, nein.
Aber es gibt genug Leute, die es machen, ja.
Also ich war ja auch schon mal auf Langstrecke mit der Bahn unterwegs und ich habe sicherlich auch schon mal was gegessen, aber nichts Auffälliges gegessen, in Anführungsstrichen. Also, was weiß ich, ein belegtes Brötchen oder sowas, irgendwas, was jetzt nicht stinkt, in Anführungsstrichen. Also keine Knoblauchgerüche oder Zwiebelgerüche von sich gibt. Und
was habe ich das zuletzt gesehen? Bitte nicht mehr kochen nach 21 Uhr.
Ja, also sicherlich habe ich in der Bahn schon mal was gegessen, aber nichts, was meine Mitmenschen geruchstechnisch in Anspruch nimmt oder belästigt sozusagen. Genauso ist es doch auch unhöflich, mit einem sehr niedrigen Maß an Körperhygiene sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Das scheint aber ganz vielen Leuten scheißegal zu sein. Ja, es ist so, scheißegal zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Jedes Mal, wenn ich mal mit einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs gewesen bin, hatte ich das Glück, dass jemand dermaßen nach Schweiß gestunken hat, dass sich der Magen bei mir umgedreht hat. Und das ist doch genauso unhöflich. Genauso unhöflich ist es auch, in der Bahn zu telefonieren, finde ich. Aber gut. Und dennoch mit Freisprecheinrichtung. Ja. Das, weil, also wenn ich unterwegs bin in öffentlichen Verkehrsmitteln, versuche ich mich immer so neutral und unauffällig wie möglich zu verhalten, weil ich das auch eigentlich von meinen Mitmenschen gegen oder von meinem Gegenüber erwarte. Aber das ist wahrscheinlich schon zu viel verlangt.
Hm? Ja.
Ja.
Ja, aber bei manchen hat man den Eindruck, ja.
Ja, entweder fehlt ihnen die Weitsicht oder die Erziehung. Im schlimmsten Fall beides zusammen. So, also deswegen sehe ich das mit der Steuerung für den Datenschutz ganz gut, aber für die gesellschaftliche Weiterentwicklung als negativ an. So, also, der nächste Punkt, angeblich soll man dann da auch mit telefonieren können, mit der Brille, das liegt natürlich nah, und FaceTime soll auch möglich sein, ja. One Day Battery Life, ja, okay, das muss man dann halt sehen, ob das dann wirklich so umzusetzen ist. Release soll Anfang 2027 sein. Also, wir haben im Endeffekt noch ein komplettes Jahr dazwischen.
Bis dahin haben wir wahrscheinlich bei den Meta oder von Meta Gesichtserkennung auf ihrem Ding drauf. Das ist genauso ein.
So, und das nächste Produkt, wo Apple angeblich parallel parallel entwickelt, ist der KI-Pin oder die Ansteckbrosche oder wie man das Ding auch nennen soll. Und das soll ein tragbarer Anhänger sein. Ja, wäre auch schlimm, wenn das Ding nicht tragbar wäre. Und soll komplett ohne Bildschirm zurechtkommen, soll mit Kameras bestückt sein und mit Mikrofonen bestückt sein. Und das soll quasi der KI ermöglichen, Dinge wahrzunehmen und dementsprechend auch kontextbezogene Informationen aufzunehmen und die dann halt auch KI-technisch umzusetzen. Halte ich natürlich für sinnvoll. Wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt unterwegs bin, sag mir mal, wo bin ich hier, was ist hier los etc. Und wenn das alles halt kameratechnisch mitgeschnitten wird, kann man natürlich ganz andere KI-Inhalte oder ganz andere kontextbezogene Interaktionen abbilden, als wenn man sowas nicht hat. Halte ich für unauffälliger als eine Brille? Ja, die Frage ist, kommt das beides dann raus? Soll beides rauskommen oder wird eins von beiden letztendlich dann auf den Markt kommen? Das konnte ich jetzt den Berichten jetzt nicht so entnehmen. Schauen wir mal. Beides sind Companion-Produkte für das iPhone. Also es sind zum Anfang oder zum Release keine Standalone-Produkte. Laut Gurman.
Ja, wobei so ein Ansteckgerät, es ist halt immer schwierig als Companion-Produkt. Okay, klar, dann hast du dann zum iPhone. Du musst halt ständig verbunden sein, wenn du keine eigene 3G, 4G, 5G-Verbindung hast. Ja, dann brauchst du halt immer die Verbindung. Ja, wie sieht's da mit der Batterielaufzeit aus? Vor allem auch dann beim iPhone. Bluetooth, Low Energy, bla bla bla. Ja, okay, kann man machen. Aber habe ich das dann wirklich dabei? Vor allem, wie sieht's mit der Kamera aus? Welche Funktionen will ich denn da haben? Beziehungsweise, wie vorausschauend soll eventuell dieses Kontextbezogene funktionieren? Haben wir da das Problem, dass die Kamera zum Beispiel ständig läuft?
Das kann möglich sein. Ich meine, sicherlich ist es...
Inwieweit ist das denn bitte? Oh, das ist so wieder ein Nightmare-Szenario, was du da mit dem Ding...
Sicherlich ist es interessant, wenn wir der KI noch zusätzlich Sensorik geben in Form von Kamera und Mikrofonen, damit man halt die...
Aber wo soll es dann bitte aufhören?
Ja.
Gerade jetzt, wo wir das in den Staaten hatten mit dem Feature, was Ring ausge...
Mit dem Hund, mit den Haustiergeschichten. Ja.
Mit dem verlorenen Haustier, ja. Genau. Klar, das ist eine nice Funktion. Ja, ich wäre auch froh, wenn über die Funktion mein Hund, wenn er mal wegläuft, gefunden werden könnte. Nur, was ist das dann bitte für ein Ding, wo ihr die Daten... Die müssen ja auch, wie gesagt, dann auf irgendwo gespeichert und nicht nur, das ist mehr Fluch als Segen, meiner Meinung nach.
Das könnte sich dahin entwickeln, das ist richtig.
Weil wie lange willst du denn diese Bilder, um einen Hund suchen zu können, denn vorhalten?
Ja, und
wie lange wird das irgendwo bei Ring oder bei Amazon gespeichert?
Und ich meine.
Und vor allem, es ist ja nicht nur der Hund auf dem Video.
Ja, der Hund ist jetzt nur sozusagen diese Schutz, die haben sie vorgeschoben, sage ich jetzt mal, wo ein Hund ist, kann man auch Menschen mit detektieren und auffinden. Und ich meine, Ring hat ja schon sehr delikate Vorgeschichten. Es ist ja jetzt nicht so, dass die sich in der Vergangenheit immer sehr datenarm und datensicher verhalten haben. Also ich würde mir niemals ein Ring-Produkt in irgendeiner Weise kaufen oder in Betrieb nehmen. Davon rate ich auch ab. Ich rate jedem davon ab, Ring-Produkte zu benutzen. Also ich habe zum Beispiel auch Überwachungskameras, aber die speichern lokal bei mir auf mein Nest-System, was zu Hause steht.
Ne? Ja, vor allem filmen die nicht die halbe Straße.
Ist ja auch verboten.
Ja, genau. Das kommt noch dazu. Ne?
Zumindest in Deutschland.
Hm. Aber auch da wieder aus gutem Recht, ja.
Ab Zaungrenze darfst du nicht mehr dementsprechend.
Ja, selbst wenn die bei dir, je nachdem, was du jetzt unter Zaun, weil du darfst ja auch nicht aufs Grundstück vom Nachbarn oder so zum Beispiel, ja.
Ja, also mein Kamerabild darf das den Zaun nicht überschreiten, den Gartenzaun. Ja. Ich darf meinen Gartenzaun aufnehmen, aber wenn der Nachbar jetzt da drüben eine Tulpe stehen hat und die Tulpe erscheint bei mir im Bild, ist das schon illegal. Ne? Was ja auch richtig ist. Ich möchte ja auch nicht, dass mein Nachbar mein Grundstück aufnimmt. Das möchte ich auch nicht im Gegenzug. Mhm. Also beim Grundstück wäre es mir egal, aber in dem Bereich, wo aber sich alles, Personen
was bewegen, auf dem Grundstück passiert.
Genau, also wenn er jetzt mein Komposthaufen aufnimmt, das ist mir relativ egal. Aber wenn der jetzt dementsprechend die Bewegungen von Personen aufnimmt, die auf dem Grundstück, das wäre mir nicht recht. Und ehrlicherweise kann ich das auch gar nicht kontrollieren. Ich weiß, dass mein Nachbar auch Kameras verbaut hat. Aber wo die jetzt hundertprozentig hinzeigen, das kann man ja so grob erkennen. Aber ob das jetzt bis zu meinem Grundstück reicht oder so, das kann man aus der groben Ausrichtung der Kamera so auch nicht erkennen. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ich gehe mal vom Besten aus.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, diese ganze KI-Geschichte und diese ganze Sensorik und gerade Sensorik, die in der Öffentlichkeit dann getragen wird, die wecken natürlich Begehrlichkeiten, weil je mehr Daten erhoben werden, je mehr weckt das auch bei Unternehmen in irgendeiner Weise Begehrlichkeiten. Natürlich kann man immer sagen, Apple hat noch Gutes im Sinn oder sie äußern sich zumindest so. Ja, aber trotzdem.
Ja, aber das sind ja nicht nur, wie gesagt, Firmen, die dann vielleicht gerne auf die Daten zugreifen würden oder auf das Bild, weil sie dann sehen, oh, der läuft hier gerade da und da vorbei. Ja, wie wäre es denn, wenn wir ihm mal hier kurz per Push entsprechend Werbung oder einen Rabattcoupon zuschicken, ja.
Kontextbezogene Werbung zum Beispiel, ja.
Ja, wobei wir ja nicht schon genug Werbung haben, ja, und im Netz irgendwo verfolgt werden, ja, und da Werbung gespielt kriegen anhand des Surfverhaltens, ja. Denn, also da muss man heute ja auch schon wirklich ein Auge drauf haben, was man wie, wo macht und mit welchen Browsern und Cookie-Einstellungen oder was auch immer da unterwegs ist, ja. Sondern das nächste ist ja, klar, du sagst Ring, hier, mein Hund ist weg, aber lass doch in der Nachbarschaft irgendwo mal einen Einbruch passieren und dann kommt hier die Polizei und sagt, hier, liebes Amazon, stell mir doch bitte mal von allen Ring-Kameras, die in der Straße oder in dem Viertel stehen, mal bitte den Feed zur Verfügung. Wir wissen ja, dass du den eh speicherst, ja, weil du kannst ja auch einen Hund von vor 3 Tagen irgendwo noch zeigen. Dann zeig mir doch bitte mal die Videofeeds von den letzten, so lange wie du halt aufgezeichnet hast. Wir wollen mal gucken, ob da irgendwo einer bei diesem Einbruch vielleicht schon eine Woche vorher die Gegend ausspioniert hat. Ja.
Das ist leider so. Ich sag ja, Daten, die erstmal erhoben worden sind in irgendeiner Weise, die existieren logischerweise auch erst einmal. Und die wecken Begehrlichkeiten. Da kann man viele, viele negative Dinge mit anstellen. Das möchte man jetzt ja nicht dem Unternehmen unterstellen, keine Frage. Aber trotzdem kann man solche Szenarien entwickeln, ganz klar. Und das kann man ja auch ganz perfide machen, das Ganze. Stell dir mal vor, jemand trägt so eine Brosche und geht gerade zum Treffen von Weight Watchers. Und das kriegt man mit anhand des Firmenschildes. Der tritt aus dem Haus heraus und 2 Minuten später bekommt er Werbung von McDonald's. Ich sage perfide Dinge.
Ja, am besten wäre es noch, wenn es dann heißt, oh, du hast noch 10 Punkte über, das ist hier noch bitte ein McFlurry und
oder wir schieben dir noch einen Gutschein rein für 5 Euro oder was auch immer. Oder noch perfider, er geht zum Treffen der anonymen Alkoholiker und bekommt dann Werbung von Johnny Walker.
Ja, okay, das
ist ja ganz perfide. Das ist bösartig, aber selbst das ist alles letztendlich realisierbar durch die Verknüpfung von Metadaten oder von Daten an sich. Das macht mir auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite kann man da natürlich auch tolle Dinge mit anstellen, klar. Aber wie so oft, das kannst du immer. Du kannst ja mit einem Messer ein Brot schmieren und kannst auch jemanden abstechen. Das Messerbeispiel. Ja. Aber gut.
Wie war das? Das ist ein Messer. Ja.
Mhm. Paul Hogan hieß der gute Schauspieler.
Ja, genau.
Der lebt aber noch, glaube ich, ne? Der lebt noch, ja. Ein All-Time-Klassiker.
Der erste auf jeden Fall, ja.
Ja, so ist es. Wir gehen interessanten Zeiten entgegen. Wir müssen das Beste daraus machen. Und nochmal auf Ring zurückzukommen. Und dass Ring jeden Scheiß aufzeichnet, das haben sie auch bewiesen. Dass sie irgendwelche wichtigen Daten aus dem Cache herausgekratzt haben, obwohl die gute Dame ja gar nicht mehr aufgezeichnet hat oder gar kein Abo mehr hatte oder das gar nicht mehr aktiviert hatte, haben sie bewiesen, dass sie trotzdem noch aufgenommen haben. Ich glaube, das ging um irgendein Verbrechen, was aufgeklärt worden ist. Und Ring hat es geschafft, von einem Server noch irgendwie angeblich aus den Cache-Dateien noch irgendwas herauszukratzen. Ja, das gab ja auch so, das war auch erst in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen.
Es gab eigentlich, selbst Amazon hatte ja mit Alexa mal das Problem, dass sie noch zugehört haben, obwohl das...
Die Mitarbeiter noch zugehört haben, ja.
Obwohl ja eigentlich das Gerät nicht angesprochen wurde. Mhm. Entschuldigung dafür übrigens. man soll das böse Wort ja nicht nennen. Ne?
Ja.
Da ist, glaube ich, kein Unternehmen, was da nicht irgendwo mit der Realität da mal unangenehm zusammengestoßen ist.
Ja.
Wir hatten vor Jahren, ich glaube mittlerweile sind es Jahre her, hatten wir ja auch den Fall von, ich glaube BMW war das damals, wo die GPS-Daten ja angeblich nicht gespeichert werden, ja, wo sie auch den Ermittlungsbehörden noch irgendwelche GPS-Daten zur Verfügung stellen konnten von einem Fahrzeug, wo ich auch gedacht habe, Freunde, wie soll das bitte technisch möglich sein, wenn ihr die Daten ja angeblich nicht irgendwie vorhaltet, beziehungsweise halt direkt wieder löscht, ja, oder die halt innerhalb dieses Zeitfensters gelöscht werden, wie könnt ihr die irgendwie eine Woche später noch irgendwelchen Behörden zur Verfügung stellen?
Ja.
Deswegen, also es gibt, glaube ich, so viele Beispiele, ja, dass man sich wirklich nicht wundern muss, dass man dann sagt, okay, also wenn wir die Technik haben, dann lass uns doch für einen guten Zweck in Anführungszeichen einsetzen und uns dabei eine Runde suchen. Und dann haben die Leute sich schon mal an das Feature gewöhnt und nachher, wie gesagt, sagen wir denn noch, wer an der Tür steht und geklingelt hat. Ja, weil Gesichtserkennung und dann verknüpfen wir mal alle Daten, die wir im Netz finden. Und dann können wir da auch nicht nur eine Telefonnummer-Reverse-Suche anbieten, sondern wir suchen dir auch gleich mal denjenigen raus, der da gerade an deiner Türklingel steht. Ja. Und sorry, aber...
Wo wir gerade bei Telefonnummer Reverse-Suche sind. Ich weiß noch damals, wo die D-Info rausgekommen ist. Diese CD, diese Telefon-CD.
Ja, lang ist sie.
Ja. Und was da für ein Aufschrei war, datenschutztechnisch. Oh, da kann ich die Telefonnummer eingeben von der Nummer, die mich angerufen hat. Und ich kriege sofort die dementsprechenden Kontakt raus oder wer da hinter der Nummer steht. Ja, aber das waren auch erstens nur Daten, die auch wirklich im Telefonbuch gestanden haben. Okay. Und über sowas lacht man ja heute datenschutztechnisch. Das war ja ein Peanut dagegen. Aber wie man sich damals darüber aufgeregt hat, über diese Geschichte. Und in irgendeiner Form wünsche ich mir diese Datenschutzsensibilität wieder zurück, die wir damals einmal hatten. Oder gehen wir noch viel, viel früher zurück. Ich bin ja ein alter Sack. Volkszählung. Ja, was war da los? Was war da in Deutschland los? Das ist doch heute Peanut. Alles Peanuts.
Deswegen, man wird mit der Zeit immer, oder wird die Grenze immer weiter verschoben. Ja? Deswegen, heute hast du mit Ring so ein Feature, wo sich alle Leute freuen. Ja, wie gesagt, der Wauzi wurde wieder gefunden. Und dann rollen sie hier demnächst noch ein, zwei, drei andere Features aus, wo die dann, okay, klar, ist auch nice. Und irgendwann hast du da, keine Ahnung, wie gesagt, Gesichtserkennung, Meta-gerüchteweise willst du ja auf die Brille bringen, Gesichtserkennung, wo sie ja auch wirklich einen ordentlich großen Datenpool ja über Facebook haben. Also, aber das sind alles so Funktionen, wo Also die können einem zu Recht Bauchschmerzen machen, ja.
Mhm.
Und vor allem, das musst du ja, wie gesagt, noch nicht mal, das haben wir auch in der Vergangenheit schon angesprochen, du musst ja noch nicht mal selbst irgendwie bei Facebook aktiv sein. Es muss dich ja irgendwo nur einer in einem Bild, was er irgendwo gesehen hat, markieren und schon bist du dem Scheiß-Algorithmus ja bekannt.
Ja, das ist so. Das ist ja das Problem. Und ich bin ja auch der Meinung, viele sagen, man sollte sich mit dem Kram gar nicht beschäftigen, man sollte sich damit gar nicht auseinandersetzen. Aber du musst dich damit auseinandersetzen.
Ja, vor allem.
Wenn du die Welt verstehen willst, dann musst du dich damit beschäftigen.
Nicht nur das, man muss unsere Kinder heute da auf jeden Fall entsprechend sensibilisieren und aufklären, weil die mit der Scheiße groß werden.
Ja, und deswegen bin ich auch der Meinung, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, es hilft ja auch nicht, erst ab 16 die Kinder ans Smartphone zu lassen, sondern wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass wir eine anständige Medienpädagogik an den Start bringen und die Kinder auf die Realität, in der wir gerade leben, darauf vorbereiten. Und dass man vielleicht jetzt ein 12-jähriges Kind noch nicht damit auseinandersetzt, aber 16 ist schon sehr weit. Also dieses Alter ist viel zu hoch gesetzt für ein Verbot. Uns fehlt es an hervorragender Medienpädagogik.
Ja, guck doch mal, wie viele Kinder wesentlich früher schon ein Tablet, ein Notebook oder ein Smartphone in der Hand halten oder damit auf die Welt oder rausgeschickt werden oder zu Hause, drücken wir es mal negativ aus, ruhig gestellt werden.
Ja.
Die dann als Alternative zum Fernsehen dann so ein iPad oder wie, egal, aber ein Tablet halt in der Hand halten.
Ja.
Da können sie entweder ihre Serien drauf gucken, ja, oder können da ein bisschen rumsurfen. Und da will ich halt auch nur hoffen, dass entsprechend über die Funktionen, die ja an die Hand gegeben werden als Eltern, da auch entsprechend halt das konfiguriert ist. Damit du eben nicht auf jede x-beliebige Seite gehen kannst oder jeden Link, den du geschickt kriegst, halt folgen kannst. Klar sind da auch wieder die Eltern in der Verantwortung. Aber auch da, wie du es schon gesagt hast, fände ich sowas auch gerade in der Schule nicht verkehrt, dass man da entsprechend auf die Gefahren, die einfach existieren, halt hinweisen.
Ja.
Entweder im Unterricht oder auch gerne mal im Elternabend, dass man so Themen anspricht. Klar sind die Eltern zu Hause gefordert, aber viele sind ja mit dem Thema auch überfordert.
Richtig. Und ich sag ja, Medienpädagogik, und die fängt nicht irgendwo im Gymnasium an, sondern die fängt in der Grundschule an, nach meiner Meinung. Da sollte man damit anfangen.
Das fängt heute schon viel früher an, ja.
Ja, aber spätestens in der Grundschule sollte man das einführen. Und es bringt nichts, irgendwas zu verbieten, sondern man sollte sich mit der Technik früh genug auseinandersetzen, mit vernünftiger, begleitender Pädagogik, die wir haben.
Dass bestimmte Dienste erst ab einem bestimmten Alter zu nutzen sind,
gehe
ich vollkommen konform.
Ja.
Wie gesagt, man muss nicht X oder Facebook mit 8 Jahren schon sein eigenes Konto haben, beziehungsweise eventuell früher, je nachdem, wie man als Kind ja auch vom Entwicklungsstand her ist. Ja. Das ist wie mit allem. Manche sind da aufgeweckt und lesen schon quasi mit 2. Und machen da fortführende Mathematik. Ja, wie gesagt, das sind die seltenen Ausnahmen.
Klar,
ist mir schon alles schon bewusst. Aber es gibt ja einfach Kinder, die sehr früh auch da ein sehr großes Interesse einfach entwickeln. Ja, und wie gesagt, nicht mit 3 Jahren, aber die dann eventuell im Grundschulalter, je nachdem, wie die Eltern sich dafür interessieren, eventuell denen schon gleichgezogen, alle mit dem Wissensstand der Eltern schon gleichgezogen sind oder aber eventuell die schon überholt haben. Und klar, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema, aber wie gesagt, heutzutage sind wir da einfach gefordert, den Kindern da entsprechend Wissen mitzugeben, damit die nicht blauäugig irgendwo überall, wie gesagt, hin oder ja.
Und was bringt uns denn das Verbot?
Einlaufen.
Das verschiebt sich doch nur, das Problem. Dann dürfen sie bis 16 nicht ins Netz oder diese Dienste nicht nutzen, oder ins Netz dürfen sie schon, aber halt nicht diese Dienste nutzen. Und dann haben wir das halt aufgeschoben, und mit 16 werden sie dann mit dieser Realität auseinandergesetzt.
Nee, aber auch da, wo ein Wille ist, ist ein Weg.
Was sagte mein Vater immer? Nur was ich wirklich nicht darf, macht mich wirklich scharf. Ja,
ja, so kann man sagen.
Dann sucht Mittel und Wege, dort reinzukommen. Man weckt dann Begehrlichkeiten durch ein Verbot.
Guck da alleine mal am Supermarkt, oder auch an der Tanke, Alkoholabgabe nur an Volljährige.
Ja. Den ist ein Kumpel volljährig, der geht rein und kauft das und draußen verteilt er das.
Ja, oder aber es ist dem Verkäufer an der Kasse scheißegal.
Ja.
Deswegen, also von daher, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das ist ja da auch. Deswegen, wie gesagt, was nützt es, wenn zum Beispiel ein Smartphone gibst du mit, ja, begrenzt die Bildschirmzeit, beziehungsweise gibt es nicht alle, oder es ist halt nicht alles freigegeben, ja, beziehungsweise er kann nur 5 Seiten besuchen, ja, die ihm erlaubst oder so. Mein Gott, dann tauscht er oder geht während der Schulzeit ans Smartphone so von seinem Kumpel oder so, ja, und dann funktioniert auch wieder alles. Deswegen, man muss da definitiv Wissen vermitteln und ein Verständnis dafür einfach aufbauen und die Kids da entsprechend sensibilisieren, damit sie da ein Verständnis dafür entwickeln und da entsprechend nicht zu blauäugig einfach da dran gehen, ja.
So ist es. Aber ich sag ja, der Dreh- und Angelpunkt ist nach meiner Meinung die Medienpädagogik. Und das
es ist auf jeden Fall, wie gesagt, auch ein Thema der Erziehung. Wie gesagt, und Erziehung ist ja heute wesentlich mehr als Schule oder Elternhaus. Aber das sind eigentlich die zwei Stellen, wo man auf jeden Fall das dem Kind auch näher bringen kann.
Ja.
Wie gesagt, was der Freundeskreis oder auch die Familien der Freunde daraus machen, ist ein anderes Thema, weil da kann es wieder ganz anders aussehen. Da kann auch, wie gesagt, den Eltern von den Freunden das alles wurscht sein. Aber wie gesagt, an den zwei Stellen, wo man was machen kann, sollte man meiner Meinung nach auch was tun. Eltern sollten sich dafür interessieren, ja, was das Kind am Computer macht. Man muss ihnen nicht alles verbieten, aber man sollte sie entsprechend oder die entsprechend halt das Werkzeug in die Hand nehmen, in dem Fall halt Wissen und Aufklärung betreiben. Aber was nützt, wenn wir drüber reden? Ja.
Nein, das nützt eigentlich nichts. Das muss an anderer Stelle geregelt
und
werden.
Und wie gesagt, ein Smartphone-Verbot von den Eltern, den Kindern gegenüber, ja, und wenn alle anderen in der Schulklasse mit Smartphones rumlaufen, ist auch schwierig. Deswegen sollte man da, denke ich, relativ offen mit dem Thema umgehen, was Technik betrifft. Oder wie gesagt, Smartphones, alles, was dazugehört, aber halt entsprechend auch mit der Herangehensweise, dass man dem Kind nicht nur das Ding in die Hand drückt, sondern da auch guckt, was damit gemacht wird.
Genau, ja.
Und entsprechend aufklärt. Mhm. Aber ich weiß, es kann schwierig sein, aber es ist eine Sache, die, denke ich mal, die nächsten Jahre nicht einfacher wird, gerade im Hinblick mit dem ganzen KI-Thema.
Das KI-Thema, ja, klar ist das ein Problem. Das ist eines der Probleme, aber ja. Ja, gut. Aber wir können es nicht ändern. Zumindest wir beide nicht. Dafür sitzen wir an der falschen Position und sind ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Ja. Gut. So viel zum Thema.
Nochmal so ein Heavy-Thema.
Ja, da kann man lange, lange drüber diskutieren. Und ich kann mich noch ganz, ganz gut dran erinnern, dass wir vor, wie lange mag das her sein? Locker 10 Jahre, da hieß das Ganze noch Apfelkasten. Da hatten wir mal eine Sondersendung, die wir mit einer Lehrerin noch aufgenommen haben. Das war, glaube ich, eine Frau, die Frau von einem Mitpodcaster. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Aber da haben wir monothematisch über Medienpädagogik gesprochen. Und das war vor 10 Jahren schon ein Thema, was uns in irgendeiner Weise beschäftigt hat. Locker 10 Jahre. Ich glaube, der Apfelkasten war noch viel, viel früher dran. Aber selbst da war das schon ein heißes Thema und haben drüber gesprochen. Ja. So ist das. Gut, zum Schluss haben wir noch ein anderes heißes Thema, was in den Bereich der Speicherkrise oder aus dem Bereich der Speicherkrise kommt. Western Digital hat sich im Rahmen der Quartalszahlen und der Berichte geäußert, dass das komplette die Festplattenkapazität für 2026 komplett verkauft und ausverkauft ist. Also da ist schon alles verplant und vergeben.
Ich glaube, ich habe sowas Ähnliches an Nachrichten auch schon für RAM gelesen.
Ja, ich habe das jetzt exemplarisch mal für Western Digital im Bereich der Festplatten rausgesucht. Und eine ganz andere Zahl ist auch sehr erschreckend. Mittlerweile fallen satte 89% des Unternehmens, des Umsatzes bei Western Digital auf den Cloud-Bereich. Das heißt, es ist alles fokussiert auf die Cloud-Geschichte, auf Cloud-Speicherung, auf Datencenter-Geschichten und der Endkunde, die KMU-Geschichten, die werden quasi da nicht mehr großartig berücksichtigt. Der klassische Konsument oder Konsumentenmarkt macht gerade einmal nur noch 5% aus. Und einige Verträge laufen bereits bis in das Jahr 2028 rein. Ja, das gab es dann auch ein paar Wochen später von der Firma Seagate. Die haben sich ähnlich geäußert, dass in dem Bereich ähnliche Zahlen unterwegs sind. Western Digital hat es als erstes Unternehmen im Bereich konventionelle Speichermedien bekannt gegeben. Also hier geht es um drehende Platten vornehmlich, weil nur da kann man im Moment wirklich riesengroße Kapazitäten noch abbilden und bezahlbare Kapazitäten abbilden. SSDs spielen zwar auch eine Rolle, aber hier geht es in erster Linie um konventionelle Festplatten. Ja. Das bedeutet, dass jetzt nicht nur SSDs teurer werden, Arbeitsspeicher teurer werden, sondern auch ganz normale drehendes Metall teurer wird. Da werden sich natürlich auch die NAS-Hersteller umschauen. Ich prognostiziere mal, dass im Konsumentenbereich die Umsätze für NAS-Systeme auch ein wenig schrumpfen werden, weil der ein oder andere wird sich jetzt überlegen, ob er sich zu Hause so ein großes NAS-System hinstellt. Und sie nochmal überprüft, ob man das jetzt wirklich benötigt. Ne?
Tja. Es wird schwierig, ja. Ja. Das wird echt schwierig.
Und es ist ja auch kein Ende in Sicht. Weil, wenn die dann erstmal ausgestattet sind, dann.
Ja, du musst mal gucken. Wir hatten ja 25, da fing es an mit der Problematik. Ja. Wir haben jetzt 26. Du hast die Gerüchte, dass Sony eventuell die PS6 nach 2028 schieben will. Mhm. Wir haben die ganze Problematik aktuell mit Valve, ja, dass wir von der Steam Machine aktuell nichts mehr hören.
Ja.
Teilweise ist das Steam Deck ausverkauft. Wird so schnell wahrscheinlich auch nicht mehr in den Bestand reinkommen.
Ja.
Einfach weil die Preise aktuell nur eine Richtung kennen. Mhm. Wir haben, wie gesagt, das Problem, dass teilweise, oder die RAM-Preise momentan ja auch so dermaßen aus dem Ruder laufen. Ja. Wir haben Xbox, die gesagt hat, dass die nächste Konsole wahrscheinlich zwischen 12 und 1500 Dollar kosten wird. Wo soll das, vor allem, wie gesagt, 2028, ja. Wir alle hatte Sony gesagt, Xbox wird ja wahrscheinlich auch dann um die Zeit wahrscheinlich erst kommen, ja, außer sie würden sagen, okay, 1500 Dollar, ja, wir bringen sie dann vielleicht dann doch ein bisschen früher noch als Sony die PS6 halt raus. Das wäre drei, ja, ich gehe eher davon aus, dass wir die nächsten 3 bis 5 Jahre wahrscheinlich die Probleme haben werden. Ich denke nicht, dass da irgendwo vorher große Blase platzen wird. Wir haben Hersteller, die sagen, Kapazitäten ausbauen macht keinen Sinn. Ja, erstens mal, bis die Kapazitäten halt am Markt verfügbar wären, rechnen sie entweder mit, dass sie den Peak schon erreicht haben, ja, und dass der Bedarf nachlässt, oder aber, dass eventuell bis dahin die Blase platzt. Und was machst du dann mit den Kapazitäten, die du aufgebaut hast?
Ja,
das ist halt das aber Problem.
Im Moment ist es ja so ein Phänomen, was man beobachten kann. Diese ganze Entwicklung ist ja so schnell, dass wenn sie ihre Serverfarmen ausgebaut haben, also ich beziehe das jetzt nicht auf den Speicher in erster Linie, sondern auf die Rechenkapazitäten oder auf die Sache, wo man den Speicher, den NAND-Flash braucht zum Beispiel oder die Speichermodule braucht, dass sie dann in 3 Jahren schon wieder nachrüsten müssen, weil der nächste KI-hungrige oder die nächste KI-hungrige Anwendung kommt und sie immer mehr Hardware brauchen. Und solange die Blase nicht platzen wird, wird sich dieses Phänomen eigentlich immer weiter fortsetzen. Das ist das, was ich eigentlich so sehe, weil immer wieder modernisiert werden muss etc. Und das ist so ein Teufelskreis im Moment ist, was wir da haben. Und dass die Blase platzt, das glaube ich nicht. Sie wird sich vielleicht minimalisieren oder auf ein gesundes Maß zurückschrumpfen. Aber diese ganze KI-Scheiße ist gekommen, um zu bleiben. Das wird nicht wieder weggehen. Das glaube ich nicht. Der Ketchup ist aus der Flasche. Ja. Ich glaube nicht.
Der Geist ist aus der Flasche, den kriegst du da nicht mehr rein. Ne?
Ja.
Ja, okay, aber das nächste Problem ist ja, okay, aktuell sind sie am Aufbauen. Ja, die kaufen hier den Markt leer, was Festplatten, was RAM betrifft. Aber wo wollen sie denn in Zukunft auch den Strom hernehmen?
Das sind neue Probleme oder Probleme, die wir schon immer haben letztendlich, ja.
Mhm. Weil, also wenn selbst Elektrofahrzeuge ein Problem waren.
Angeblich.
Was machst du denn mit den ganzen Servern?
Mhm.
Wie willst du denn die ganzen neuen Datacenter betreiben? Klar, dann hast du wieder jemand wie Microsoft oder wie Google, die dann ihre eigenen Kraftwerke da irgendwo zusammen kaufen oder bauen wollen. Du hast Meta, die da irgendwo nochmal in irgendwelche Atomkraftwerke investieren. Um sich da halt Megawattstunden zu sichern, aber das ist ja auch irgendwann ausverkauft im Prinzip, ja. Wo soll es denn bitte noch hin? Also ich kann verstehen, warum dann Amerika sagt, sie wollen neue Kohlekraftwerke, ja, beziehungsweise es denen halt einfacher machen und die Umweltauflagen zurückfahren, um da halt günstigen Strom produzieren zu können. Aber auch da sind die Kapazitäten doch irgendwann erschöpft, ja.
Ja.
Von daher, wo wollen sie dann bitte den benötigten Strom alleine schon hernehmen? Man sollte es da eigentlich zur Auflage machen, dass entweder, Freunde, baut ihr euch irgendwo auf den Hügel noch ein paar Windräder hin, ja, investiert in Solarparks auf euren Dächern von den fucking Datacentern, ja, aber wir können nicht hingehen, ja, ihr baut da irgendwo in Stadtnähe, ja, und dann haben wir das Problem, dass uns in der Stadt der Strom knapp wird, ja, das funktioniert auch nicht.
Ja, das ist richtig. Und es kommt ja auch noch dazu, dass einfach, das ist jetzt wieder ein kleiner Nebenschauspielplatz oder Nebenschauplatz, der inflationäre, banale Umgang mit KI in der die Leute machen sich darüber kein Bild, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das auch alles Strom kostet, was die da machen. Die generieren sich da irgendwelche Bilder. Gut, mache ich teilweise auch, aber... Oder fragen ChatGPT für banale Dinge und sind sich darüber nicht im Klaren, dass das Strom kostet, was sie da tun.
Also Google-Suche an sich hat schon Strom verbraucht.
Ja, ja, klar, logisch.
Aber jeder AI-Chatbot aktuell, das ist ja, was da an Strom drauf geht, ja. Was da an Bäumen gefällt wird. Für so eine Frage.
Ich meine, das ist unglaublich, sicherlich, wenn man das als Werkzeug benutzt und das für, in Anführungsstrichen, für sinnvolle Dinge verwendet, jeder sagt natürlich, was er da tut, ist sinnvoll, klar. Aber das hat ja so viel Implikationen, das Ganze. Es ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass sich das Ganze irgendwann, früher oder später, auf ein gesundes Maß hoffentlich zurückreduzieren wird. Und dass wir das in den Griff bekommen und dass das nicht ausufert.
Momentan geht's ja unseren Finanzbros an den Kragen, ne?
Ja.
Die haben doch jetzt hier auch wieder Programme getestet, die irgendwie im Trading aktiv sind, wo sich rausgestellt hat, dass so ein scheiß Chatbot mittlerweile besser tradet als irgendwelche Top-Gurus bei Goldman und Sachs. Ja, und dass man die ja eigentlich auch alle entlassen kann und setzt da hier so einen AI-Agent hin, der die Scheiße erledigt. Wo ich dann auch gedacht habe, Freunde, jetzt geht's euch auch noch am Kragen, ne?
Das wird man dann sehen, wie, wenn es die ersten Probleme gibt mit diesen ganzen Geschichten, mit den ganzen Bots. Naja. Ja, Holzauge sei wachsam. Schauen wir mal. Aber vielleicht sind wir auch nur zu verbohrt und zu alt und haben
verkappte
Ansichten,
ja,
weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
Das ist ja das, was wir immer sagen bei macOS auf dem iPad oder so, ja. Dass wir vielleicht einfach zu alt sind, ja, und zu sehr an macOS festhalten und dass das vielleicht das Problem ist, aber nee.
Naja, es kann sein, dass das uns vielleicht auch so ein bisschen die
alte Männer ist ein Problem, aber das
vielleicht so skeptisch
ist kein alter Mann-Problem.
Oder vielleicht teilweise auch der Glaube an die Technik in gewissen Bereichen verloren gegangen ist. Das kann alles sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wiederum.
Nee, das ist. Ich glaube nicht, dass der Glaube da verloren gegangen ist, sondern dass da einfach die Realität einen ein bisschen mehr eingeholt hat. Man ist einfach erfahrener. Ja, man hat die Lebensjahre jetzt mittlerweile mitgenommen. Das ist genauso, wenn du sagst, früher habe ich mir jedes iPhone oder jedes Gadget gekauft und heute weiß ich, dass das nicht unbedingt sein muss. Einmal, weil einfach die technische Entwicklung nicht mehr so schnell geht. Zweitens, weil man realisiert, dass es ja auch Geld kostet und dass erstmal sauer verdient werden will.
Ja.
Plus, dass man halt verstanden hat, dass man eben, wie gesagt, nicht jedes Jahr unbedingt ein neues iPhone braucht. Das war, wie gesagt, auch bei mir in meiner Jugend noch anders. Mhm. Ja, da lagen auch die Prioritäten anders. Aber das ist halt das, was halt auch mit dem Alter einfach mitkommt. Und das ist, glaube ich, da auch oder spielt da bei den Themen einfach auch mit rein. Man hat eine gewisse Reife und ein Wissen sich einfach angeeignet in den Jahren, wo man da einen anderen Blickwinkel drauf hat, als, wie gesagt, die Generation, die aktuell irgendwo auf die Schulbank drückt. Ja.
Naja, also ich versuche mehr zu reflektieren, also Dinge mehr zu überdenken, als ich das früher getan habe. Früher, iPhone 5, toll, tolle Features, zack, bumm, gekauft. Ja, heute schaue ich mir das Ganze an und und ich reflektiere über diese Anschaffung. Und manchmal reflektiere ich so lange, dass ich die Generation ausgesetzt habe.
Also so geht's mir ja mit meinem Mac.
Ja, ja, das ist ein bisschen übertrieben. Die Reflexionsphase ist ein bisschen lang.
Ich mir am liebsten jetzt gerade ein MacBook Air geklickt hätte, weil nachdem ich das von meiner Frau eingerichtet habe jetzt und da eigentlich mit, was heißt Spaß, es war ja sehr einfach im Prinzip, aber da halt auch wieder ein bisschen mehr in Anführungszeichen, wie gesagt, es war ja wirklich sehr einfach von der Migration her und vom Einrichten her, also da hat Apple schon alle meiner Meinung nach einen guten Job gemacht. Deswegen basteln in Anführungszeichen. Mhm. Aber da war ich jetzt auch wieder versucht, auch gerade weil das Gerät eigentlich auch sehr nice ist. Das Einzige, was mich halt stört, sind die nur zwei USB-C-Anschlüsse. Ja.
Ja.
Oder die zwei Anschlüsse, ist ja Thunderbolt noch, aber dass du da nur zwei plus den MagSafe halt hast, das ist ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Aber ansonsten,
naja gut, nice. Also stationär nice. Kann man das mit einer Dockingstation lösen, ne? Mobil ist es halt problematisch, obwohl es da auch kleine mobile Dockingstations gibt, so kleine.
Ich habe ja alles.
Ja, aber.
Das hab ich habe ja so eine kleine, nice USB-C Dockingstation noch, die ja dann auch auf A macht, HDMI. Mhm. Da gibt's SD-Kartenreader, Micro-SD noch. Das ist ja alles nice. Ja, damit kannst du ja viel abfangen, wobei ich mir zu Hause für einen Schreibtisch eine andere jetzt dahinstellen würde als dieses kleine Ding.
Ja.
Gerade auch eine mit einer externen Stromversorgung noch, damit du da entsprechend die Geräte auch, aber was sag ich dir? Ja.
Ja.
Das ja, kannst du machen, aber trotzdem fehlt mir da was.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe mich ja damals auch bewusst gegen das MacBook Air entschieden. Ja.
Aber ansonsten Preis-Leistung, gerade wie die momentan, okay, klar, das kommen wahrscheinlich jetzt neue wieder.
Ja.
Das ist ja auch mit der Grund, warum der ein oder andere Händler momentan so attraktive Preise hatte. Ich hatte es ja vor einiger Zeit schon mal angesprochen. Es gibt ja immer noch sehr gute Angebote. Deswegen, wenn da jemand dabei ist, ich würde, wenn es nicht wirklich auf den letzten Cent ankommt, mir, denke ich, kein M3 oder M2 kaufen, sondern wirklich zu einem aktuellen M4 greifen, weil die Preise teilweise, je nach Ausstattung und Farb, wenn man da ein bisschen offen ist, das bin ich ja sowieso, wie gesagt, Farbe, ja, was gucke ich mir das Gerät zu? Wenn es aufgeklappt ist, ja, klar, hast du noch ein bisschen Gehäuse, aber ansonsten bist du ja, dann guckst du in den Bildschirm rein, da siehst du ja keine Gehäusefarbe. Ja, da bin ich ja auch relativ oder nicht eingeschränkt, was jetzt die Auswahl an Farbe oder des Geräts betrifft. Ja, da kommt es dann eher auf die technische Ausstattung an. Ist schon nice, also.
Ja, ja, klar, logisch.
Apple hat mit dem MacBook Air da schon was Nettes hingestellt, ja.
Ja, ich meine, das ist das ist eines der wichtigsten Produkte von Apple, das MacBook Air.
Wenn da zumindest noch ein SD-Kartenreader drin
ist. Ja, das ist auch einer meiner Hauptgründe, warum ich es nicht genommen habe.
Das ist so schade, ja.
Also, für mich waren zwei Gründe entscheidend. Das Display, was beim MacBook Pro wesentlich besser ist, und dass es kein SD-Kartenslot hat. Das waren die beiden Punkte, die mich gestört haben. Aber sonst ist es ein super Gerät.
Ja, das ist richtig nice, ja.
So ist es. Ja, so ist das. Da haben wir heute verdammt viel Off-Topic-Themen oder wir sind rechts und links abgeschwiffen, sagen wir es mal so. Aber was willst du machen?
Naja, wohin, als ich geguckt hatte, hatten wir noch gerade 38 Minuten und ich so, oh, okay, das wird vielleicht heute doch etwas kompakter und jetzt mittlerweile sind wir auch schon wieder bei einer Stunde 40.
Ja, meine Güte. Ja. Aber trotz alledem sollten
so
wir
so, ne?
So langsam in die Endschleife einsteigen, hätte ich bald gesagt, und in die Endrunde einsteigen, weil wir wollen ja nicht über 2 Stunden sein. Dann müssen die im Stadtradio wieder Sendeplätze verschieben, hätte ich
Was
bald gesagt.
Was erzählt denn der Tobi da von Stadtradio?
Ja, donnerstags, 22 Uhr, streamd.de. Da laufen wir im Stadtradio. Ist jetzt zwar nicht die Primetime, aber naja, gut.
Immerhin.
Normalerweise funktioniert es ja umgekehrt. Erst läuft es im Radio und dann wird es im Podcast weiterverwertet. Ja. Wir laufen zuerst rein podcast-technisch über den RSS-Feed und werden dann im Radio weiterverwertet. Ja, so ist das. Gut, dann würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Da wissen wir immer noch nicht mehr, was bei dem Event stattfinden wird, weil das ist dann ja erst auf die darauffolgende Woche das Ganze. Mhm. Aber vielleicht gibt es dann ja nochmal so Last-Minute-Hot-News von Mark Gurman und Co., hätte ich bald gesagt.
Ja.
Ja, okay, gut. Dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.